Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Ja, Freunde, ich bin heute im Hotel, deswegen machen wir den Podcast heute mit dem mobilen Mikro. Es ist Montagabend, 20.24 Uhr und deswegen erscheint der Podcast auch schon am Dienstag. Ich bin beruflich unterwegs und wir starten auch direkt in die News. Es geht los mit HelloFresh. HelloFresh profitiert natürlich weiterhin von der Corona-Krise. Der Lebensmittellieferdienst HelloFresh gilt schon länger als größter oder großer Profiteur, zumindest von dieser Pandemie. Die Gründe dafür liegen in der krisenbedingten Schließung von Restaurants und natürlich Ausgangssperren sowie natürlich dem gesamten Online-Boom. Viele Menschen kochen daher regelmäßiger zu Hause und im dritten Quartal 2020 wuchs der Umsatz des Berliner Unternehmens auf 986 Millionen bis 971 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 440. Ja, deshalb hat HelloFresh zum vierten Mal in diesem Jahr seine Prognose nach oben geschraubt. Der Lieferdienst teilte mit, dass er im Vorjahresvergleich von einer Verdopplung des Umsatzes ausgehe. Der Umsatz solle währungseffektbedingt, also währungseffektbereinigt, sagt man ja, um 95% bis 105% steigen. Noch im März hatte das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von gerade einmal 27% gerechnet. Ja, auch die Aktie sprang deswegen natürlich auf ein Rekordhoch mit 6,86% und einem Kurs von 55,60 € überstieg die Aktie das bisherige stärkste Hoch vom Juli. Kommen wir zu Google. Google baut eine KI in die eigene Suchmaschine ein. Bedeutet, Google integriert künstliche Intelligenz in das eigene System, um seinen Nutzern in Zukunft noch passendere Ergebnisse bei der Suche präsentieren zu können. Bereits im vergangenen Jahr hatte Google mit dem Software-Update BERT, also B-E-R-T, so ein bisschen den Algorithmus angepasst. Dieses Update soll nun dabei behilflich sein, auch fehlerhafte Suchen besser beantworten zu können. Die eingebaute KI sorgt dafür, dass trotz Rechtschreibung und Grammatikfehlern die eigentliche Intention der Suche klar wird. Google hat ja immer noch ein Problem, so ein bisschen zu verstehen, wenn ich Puma eingebe, suche ich jetzt das Tier Puma oder die Marke Puma. Und das soll damit besser funktionieren. Dann gibt es zwei mögliche Käufer für Wirecard. Es wird immer ruhiger um den Wirecard-Skandal, doch die Großbank Santander und der Mobilfunkanbieter Lyca Mobil befinden sich weiterhin Gesprächen zum Kauf von zumindest partiellen Wirecard-Anteilen. Zu Beginn der Verhandlung gab es 77 Kaufinteressenten, rasch verkleinert sich die Zahl auf 4, Apollo, SIA, Santander und Lyca Mobile. Und nun gibt es nur noch diese zwei Interessenten. Beide könnten vor allem durch das Hinzukaufen des Payment-Geschäfts von Wirecard profitieren. Dann Zalando übernimmt Fision. Zalando hat den 3D-Bodyscan-Spezialisten Fision übernommen. Mit dieser Übernahme investiert das Unternehmen vor allem in das Kundenerlebnis. Die Technologie hilft dem Kunden dabei, die passende Größe der Kleidungsstücke besser ermitteln zu können. Der Bodyscan funktioniert über eine App und mit der Übernahme gründet Zalando ebenfalls einen neuen Tech-Hub in der Schweiz mit ungefähr 150 Arbeitsplätzen. So, kleine Randnotiz von mir. Ich habe damals einen Job gesucht und habe vor 8 Jahren den Otto-Vorstand angeschrieben. Was habe ich da gemacht? Also nicht nur Otto, sondern ich glaube auch Zalando war das. Die Otto-Mail habe ich noch. Und zwar habe ich mir angeguckt, wie sich die E-Mails zusammensetzen bei den Kollegen von Otto. Also Vorname, also Anfangsbuchstabe, Punkt Vorname, Punkt Nachname oder andersrum. Und habe dann einfach auf gut Glück den Vorstand angeschrieben und habe gesagt, man sollte eine App machen mit einer künstlichen Intelligenz, wo man ein Foto macht und dann baut man das in das Kundenprofil ein und dann wird halt gesagt, bei dir passt lieber Größe M und bei dir passt Größe S. Das hat Fision auch gemacht, jetzt, ein paar Jahre später. Was ich damit nur sagen wollte, ich habe tatsächlich damals vom Otto-Vorstand eine E-Mail bekommen, wo es hieß, vielen Dank, wir haben kein Interesse. Und da nur nochmal als Randnotiz, da hat sich jemand Gedanken gemacht über ja, eine Zukunftstechnologie, um die Retourenquote massiv zu verbessern und somit einfach deutlich höhere EBIT-Margen zu erwirtschaften, der nicht mehr im Unternehmen arbeitet und wurde damals tatsächlich nicht mal eingeladen zum Kennenlernen oder ob es andere Positionen gibt. Naja, und jetzt kauft man das Unternehmen halt 7 Jahre später für gutes Geld. Schade, hätte man auch intern entwickeln können. Dann stürmische Zeiten bei GetSurance. Und zwar, dass die wirtschaftliche Krise durch die Corona-Pandemie ja weiter anhält, zeigt sich auch bei dem Versicherungsanbieter GetSurance. Das Startup aus Berlin hat in den vergangenen Tagen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, weil es wohl anscheinend in Zahlungsschwierigkeiten geraten war. Hauptgrund sind wohl Schwierigkeiten mit dem Schweizer Geldgeber PostFinance. Dieser hält mit einem Investment von rund einer Million Euro ca. 20% der Anteile. Zusammen mit dem Insolvenzverwalter will man nun zum Jahreswechsel versuchen, neue Investoren zu gewinnen. Dann gibt es aber noch mal einen anderen App-Anbieter, und zwar Calm. Und der steht anscheinend vor einer 150-Millionen-Dollar-Runde. Laut vertrauten Quellen steht die beliebte Meditation- und Schlaf-App kurz davor, 150 Millionen Dollar auf einer Bewertung von 2,2 Milliarden Dollar einzusammeln. Damit würde sich die Bewertung seit der letzten Finanzierungsrunde mehr als verdoppeln. Die Top 10 der Meditationsanwendungen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 195 Millionen US-Dollar, also wahnsinnig verrückt, wie viel man mit einer Meditations-App machen kann, wahrscheinlich auch mit extrem hohen Margen, weil man das natürlich auch schnell internationalisieren kann und man hat natürlich ein Recovery, also eine Returning-Abo-Fee. Das macht es natürlich super interessant. Dann zur Personalie. Ross Satchel, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wechselt zu Personio. Und zwar, der verlässt das Fintech-Transfervisa aus London und wechselt zur HR-Tech-Firma Personio. Das Münchner Unternehmen mit Lösungen zu Personalfragen stellt Satchel als Chief People Officer ein. Herzlichen Glückwunsch. Dann GetYourGuide entlässt 1/6 seiner Belegschaft. Ja, durch die erneute steigende Corona-Krisenanzahl und der Pandemie sieht sich das Reisestartup GetYourGuide dazu gezwungen, einen Teil seiner Mitarbeiter zu kündigen. Und zwar, jetzt folgt halt so eine Kehrtwende, weil vorher hat der Gründer noch was anderes gesagt. Jetzt müssen rund 90 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Ein Sprecher von GetYourGuide äußert sich diesbezüglich, Zitat, der derzeitige Status der Erholung des Reisemarktes zeigt, dass wir unser Unternehmen an die aktuelle Realität anpassen müssen. Schade für die Mitarbeiter, tut mir leid für das Startup. Dann Netflix bleibt weiterhin an der Spitze. Ja, Netflix ist weiterhin der führende Streamingdienst. Auch in diesem Jahr konnte das Unternehmen seinen Rang weiter ausbauen. Netflix verzeichnete etwa 18 Millionen monatliche Nutzer, was den Streamingdienst mit 82% zum relevantesten macht. Auf Platz 2 folgt dann Amazon Prime Video mit 59%, gefolgt von Disney Plus mit 11%. Letzterer ist im März aber auch erst gestartet. Dann eine Randnotiz, Darknet Cyberbunker, Angeklagte vor Gericht. Und zwar dazu müsst ihr euch mal die Doku auf YouTube angucken, einfach mal Darknet Cyberbunker angeben. Was war da los? Ein ehemaliger Bundeswehrbunker in Trabern-Trarbach wurde als Zentrum für millionenschwere kriminelle Cybergeschäfte genutzt. Auf über 5 Etagen lagerten 400 Server, also in einem tatsächlichen Bunker, und deswegen auch fast unmöglich gewesen für die Polizei, da irgendwie einzudringen. Auf jeden Fall im September 2019 wurden die Drahtzieher festgenommen. 8 Verdächtige müssen sich ab nächste Woche für 250.000 Straftaten in Trier verantworten. Da, wie gesagt, die Randnotiz, ich habe den gefunden, den Artikel, weil ich auch tatsächlich die YouTube-Dokumentation dazu angeguckt habe. Dann, Männer dominieren weiter DAX-Aufsichtsräte, und zwar in den größten deutschen Konzernen sind heute 36% der Aufsichtsratmitglieder Frauen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Quote. Gibt eine neue Studie der Personalberatung Russell Reynolds, Und ja, wie gesagt, die Schlüsselpositionen sind oftmals mit Männern besetzt. Simone Bargel-Traber-Henkel sei die einzige Aufsichtsratsvorsitzende in den DAX 30-Konzernen. Nur 17 der 142 Gremiumsmitglieder seien Frauen. Aber 2019 waren es nur 13. Also krass, auf jeden Fall zumindest verdoppelt. Dann kommen wir nochmal zur Otto-Gruppe. Und zwar, die Otto-Gruppe verliert noch einen ihrer besten Köpfe. Altgediente Online-Profis haben im Otto-Konzern gerade keinen leichten Stand. So folgt nach dem jüngsten Rums, war ja bei MyToys, wirft die ganze Geschäftsführung hin, jetzt der nächste. Und zwar im Zuge von Umstrukturierungen hat Dr. Björn Schäfers seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Otto Group Digital Solutions sowie von Shopping24 mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 beendet und ist nun aus der Otto-Gruppe ausgeschieden. Dr. Björn Schäfer war 2004 als Projektmanager im Bereich Business Development eingetreten und wurde im März 2010 zum Geschäftsführer der Shopping24 GmbH bestellt. Seit September 2016 hatte er als einer von zwei Geschäftsführern die Aktivitäten der Otto Group Digital Solutions mit zu verantworten. Wir sagen viel Glück für die weitere Laufbahn. Dann Exit für Suppen-Startup Little Lunch. Ja, und zwar, was ist da los? Mal wieder ein Exit von Frank Thelen. Mal wieder nicht aus der Technologiebranche, sondern wieder ein Food-Startup. Ja, aus dem bayerischen Augsburg heraus bauten die Brüder Daniel und Dennis Gibbisch mit Fertigsuppen ein Millionenunternehmen auf. Nun geben sie ihr Startup Little Lunch weiter an die Allos Hofmanufaktur. Und die produzieren seit über 40 Jahren vegetarische Bioprodukte, zum Beispiel Aufstriche unter der Marke Allos und Tee unter dem Label Kappa. Und seit 2001 gehört das norddeutsche Unternehmen zur niederländischen Wessanen-Gruppe. Ja, wie viele der Bio-Lebensmittelhersteller für das Suppen-Startup bezahlt hat, wollten die Gründer nicht erzählen. Aber es gibt ein paar Zahlen. 2020 plante Little Lunch oder plant einen Umsatz von 16 Millionen Euro und sei damit profitabel. Üblicherweise liegt der Multiple in so einer Branche Food mindestens beim Vierfachen des Umsatzes, was rein rechnerisch einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag ergeben würde. Auch Investor Frank Thelen will die Kaufsumme nicht kommentieren. Der hat sich ja 2015 mit der Hülle der Löwen beteiligt. Für 150.000 Euro, also er und Judith Williams, für insgesamt 30%. Also muss man fairerweise sagen, war der Deal auf jeden Fall ein fettes Plus für Frank Thelen. Aber wie gesagt, er bezeichnet sich immer als erfolgreicher Tech-Investor. Bisher sieht man aber eigentlich, dass er in Food-Startups investiert, für die Werbung macht. Dann werden die groß. Dann verkauft er die mit dem Exit oder mit dem Secondary, macht damit gutes Geld, steckt das Geld aber dann in Tech-Startups, wovon den Tech-Startups aber noch keines ein laufendes Geschäftsmodell entwickelt hat. Aber das sei mal dahingestellt. Das kann ja jeder für sich selber bewerten. Dann Fashionette will mit Umsätzen von 90 Millionen an die Börse. Auch Fashionette will die Gunst der Stunde nutzen und mit hochgerechneten Jahresumsätzen von gut 90 Millionen Euro an die Börse. Ja, der durchschnittliche Bestellwert liegt bei 284 Euro. Damit kann Fashionette bereits ab der ersten Bestellung profitabel arbeiten. Das ist ja ein bisschen, das ist ja nicht Standard im E-Commerce. Und für den Börsengang will Fashionette das Scale-Segment der deutschen Börse nutzen. Was bedeutet der Börsengang also von Fashionette? Fashionette hat mit Genui, denselben Hauptinvestoren wie MyMüsli, für das so ebenfalls Börsengänge denkbar sind. Und auch in der Nucom Group von ProSiebenSat.1 wird man sich Gedanken machen, ob das nach den jüngsten Entwicklungen nicht auch ein möglicher Weg wäre für die anderen Beteiligungen, wie zum Beispiel Flaconi und Amorelli. Dann kommen wir nochmal zu Thalia. Und zwar Buchhandelskette Thalia wächst dank E-Commerce. Ja, ein starkes E-Commerce-Geschäft bescherte dem Buchhändler Thalia Mayesche im Ende September abgelaufenes Geschäftsjahr 2019-20 ein Umsatzwachstum um rund 6% auf etwas über 1 Milliarde Euro. Der Vertrieb über das Internet belastet aber das Ergebnis massiv. Kann ich mir gut vorstellen, weil mit dem ersten Buch wirst du definitiv nicht profitabel sein. Also musst du den Customer Lifetime Value nutzen und da stehst du dann in Konkurrenz mit Amazon. Wir haben Preisbindung bei Büchern, bedeutet, dass wenn ich nicht den Superservice biete, die Leute trotzdem bei Amazon mitbestellen können. Außerdem bietet Amazon ja auch Books on Demand, was es auch so ein bisschen schwieriger macht. Aber okay. Ja, Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia ist dank ihres starken E-Commerce-Geschäfts auch in der Corona-Krise weiter gewachsen. Insgesamt seien die Umsätze der Kette in Deutschland und Österreich im Ende September aufgelaufenen Geschäftsjahr um rund 6% gestiegen. Bedeutet, bereinigt um die Effekte der Fusion mit der Mayerischen Buchhandlung, liege das Umsatzplus immer noch bei 2%. Ja, die Strategie von Thalia, das stationäre und das Online-Geschäft eng zu verknüpfen, habe sich zumindest in der Pandemie bewährt. Das sagte Busch. Zwar habe die Kette im stationären Geschäft wegen der Corona-bedingten Ladenschließung und deutlich weniger Kundenbesuchen in vielen Innenstädten etwa 10% Umsatz verloren, doch sei das E-Commerce-Geschäft in der Pandemie um 40% gewachsen. Ja, der Gesamtumsatzanteil des E-Commerce-Geschäfts gehe aktuell in die Richtung 25%. Trotzdem leidet das Ergebnis. Im laufenden Geschäftsjahr 2020-21 sieht sich die Kette weiter auf Wachstumskurs. Die erwarteten leichten Rückgänge im stationären Geschäft sollen dabei durch ein deutlich zweistelliges Wachstum in E-Commerce mehr ausgeglichen werden. Also so sollen Kunden ab Ende Oktober in den Läden die gewünschten Bücher mithilfe der Thalia-App scannen und bezahlen können. Ob das dann auch funktioniert, sei mal dahingestellt. Insgesamt hat Thalia nach eigenen Angaben inzwischen einen Marktanteil von rund 20% am deutschen Buchmarkt. Die Kette betreibt rund 350 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich und wächst. Allein in Deutschland kamen im abgelaufenen Geschäftsjahr 16 neue Standorte hinzu. Dann Disney setzt noch stärker auf Streaming. Wen wundert's? Ja, der US-Unterhaltungsriese Walt Disney passt inmitten der Corona-Krise seine Konzernstruktur an, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten. Ja, die Neuaufstellung bündelt also TV- und Filmgeschäft mit den Online-Videodiensten in der neuen Sparte Media und Entertainment Distribution. Wie Disney letzte Woche Montag bekannt gegeben hat, die Aktie reagierte natürlich mit einem Kurssprung von 5%. Der Umbau soll das Medien- und Werbegeschäft besser mit den Online-Services verknüpfen und Inhalte zugänglicher für die Streaming-Plattform machen. So wird vor allem der im November 2019 gestartete Netflix-Konkurrent Disney Plus in der Konzernhierarchie nach vorne gerückt, aber auch die anderen On-Demand-Videodienste wie zum Beispiel Hulu oder ESPN Plus. In Zukunft liege aber der vorrangige Fokus zumindest im Streaming. Zum Chef der neuen Sparte wurde Kareem Daniel befördert. Er ist bereits seit 14 Jahren bei Disney und kümmerte sich zuletzt in der Themenpark-Sparte unter anderem um die Fanartikel. Ob das jetzt die richtige Besetzung ist, um einen Streaming-Dienst zu bauen, das lasse ich mal euch entscheiden. Ja, auf jeden Fall 28.000 Mitarbeiter wurden zuletzt gekündigt. Die neue Struktur habe damit aber nichts zu tun. Das sagt der Konzernchef Bob Chapek im US-Sender CNBC. Disney ist von der Corona-Krise trotzdem stark betroffen. Im dritten Geschäftsquartal dieses Jahres setzte der Konzern 11,77 Milliarden Dollar um. Im Vorjahr waren es noch über 20 Milliarden. Liegt natürlich auch an den Themenparks. Ja, und letzte Nachricht für heute, Trade Republic macht knapp 3 Euro pro kostenlosen Trade. Ja, es war ein Start, wie ihn einst einmal nicht N26 hingelegt hat. Schon ein Jahr nach dem Launch erhielt Trade Republic von Investoren satte 40 Millionen Euro bei einer mutmaßlichen fast 200 Millionen Euro Bewertung. Ähnlich rasant entwickelt sich die Zahl der Mitarbeiter. So dürfte der Berliner Neo-Broker, so nennt man ja die ganzen Online-Trading-Systeme, mit rund 200 Beschäftigten Vor 12 Monaten waren es 26. Schon jetzt zu den 10 größten deutschen Finanzstartups gehören. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Trade Republic? Wie viel Geld macht es? Und warum gibt Peter Thiel und Project A so viel Geld? Das kannst du dir mal angucken. Gibt einen Artikel hier, der ist auf Finanz-Szene geschrieben. Ich lese euch hier mal einen Teil vor. Und da ich jetzt was vorlese, einmal mit Zitat von finanzszene.de. Was lässt sich mit dem kostenlosen Ansatz überhaupt verdienen? Das war die zweifelhaft größte Frage. Nun scheint es zumindest bezogen auf die 2018er, 19er Zahlen gelüftet zu sein. So heißt es im Geschäftsbericht wörtlich. Es wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr über 250.000 Handelsgeschäfte über die App ausgeführt. Das führte im Geschäftsjahr zu Provisionserlösen in Höhe von 728.000 Euro. Mit anderen Worten, das Berliner Fintech-Broker-Unternehmen dürfte irgendwas zwischen 2,50 Euro und 3 Euro mit jedem Trade seiner Kunden umsetzen. Wie das bei Transaktionen, die für den Kunden angeblich nahezu kostenlos sind, überhaupt geht, das wurde schon langsam einmal detailliert aufgedröselt. Bedeutet, es gibt eine Fremdkostenpauschale und Abwicklungskostenzuschüsse von und Provisionserträge von den Börsen an sich. Also, wer den ganzen Artikel interessiert, der geht einmal auf finanzszene.de. Wir sind durch für heute. Ich sage bis nächste Woche. Dir eine angenehme Restwoche. Dein Tom.